Corso. Kunst und Pop.
Der Podcast heute mit Sigrid Fischer. Und ja, ich möchte über Berlin-Alexanderplatz reden. Die Neuverfilmung von Burhan Kurbani. Der Film lief ja schon im Berlinale-Wettbewerb, kam eigentlich gut an, ging leider dann leer aus und sollte dann im April starten, aber Corona wurde verschoben auf diese Woche. Das ist natürlich ein bisschen riskant, weil man ja immer noch nicht so genau weiß, wie viele Leute werden dafür ins Kino gehen. Ich hoffe viele. Ich finde nämlich, der Film lohnt sich. Und man muss den auf jeden Fall auf der Leinwand sehen, aus ganz vielen Gründen, komme ich später noch zu. Und er ist vor allen Dingen auch auf großes Publikum wirklich angelegt. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund. Also es gibt ja die Romanvorlage von Alfred Döblin aus dem Jahr 1929 und es gibt ja auch schon zwei Verfilmungen. 1931, da hat Döblin ja noch am Drehbuch sogar mitgeschrieben und da spielt Heinrich George, der Vater von Götz George, der spielt die Hauptfigur, also diesen Franz Bieberkopf. Und dann natürlich 1980 die Serie von Rainer Werner Fassbinder, da spielt den Günther Lamprecht. Und diese Fassbinder-Serie vor allen Dingen, die hat ja Filmgeschichte geschrieben, war für ihn auch ein ganz wichtiges Werk, ja, in seinem ganzen Lebenswerk. Und zwei Jahre später ist er ja dann auch gestorben. Und die Story ist im Roman und in den beiden Filmen schon sehr ähnlich. Also dieser Franz Bieberkopf kommt Ende der 20er Jahre aus dem Knast in Tegel. Er hatte seine Braut umgebracht, die Ida, so im Suff, im Affekt. Und jetzt versucht er, sich im Berliner Großstadtdschungel quasi zurechtzufinden. Dann verkauft er Schnürsenkel am Alex halt oder Streichhölzer und so und gerät dann an Reinhold. Ja, der zieht ihn so ins kriminelle Milieu, ganz wichtige Figur auch in dem Roman. Und dabei wollte Franz eigentlich unbedingt ein anständiger Mensch bleiben. Und diese toxische Männerfreundschaft, so kann man das glaube ich nennen, die ist auch ganz zentral jetzt bei Burhan Kurbani. Nur bei ihm ist halt der Franz Francis und er ist ein Geflüchteter aus Guinea-Bissau.
I was a refugee all of my life. I did what I have to do. Now I got a second chance. Ich will gut sein.
Ja, er will gut sein, dieser Francis. Er hat auch Schuld auf sich geladen. Das wird aber erst so im Laufe des Films klar, was er gemacht hat. Und der lernt auch, wie die anderen übrigens in den Vorlagen, die Mieze kennen, ne? Prostituierte, mit der könnte er eigentlich das gute und richtige Leben führen. Aber über diesen Reinhold gerät er dann ins Drogendealer-Milieu in der Berliner Hasenheide, ne? Also heutzutage eben. Und diesen Reinhold lernt er kennen in der Flüchtlingsunterkunft, wo dieser Reinhold wirklich auf den Tisch steigt, so mitten im Saal und denen da das Goldene vom Himmel verspricht.
Hello everyone. Reinhold? You want a decent life. Ein anständiges Leben.
Yes.
Don't you?
Yes.
Huh? You want your own apartment?
Yeah.
A flat screen TV?
Yeah.
A car?
Yeah. Yes, we do.
And a girlfriend?
Yeah.
And you want to fuck your girlfriend in the car?
And what do we have to do for it?
You deal drugs for me.
Ja, Reinhold ist das Böse, quasi der Teufel in Menschengestalt. Den spielt hier in dem neuen Film der Albrecht Schuch, der ja im Moment einen absoluten Lauf hat. Ja, der hat den Deutschen Filmpreis gewonnen für Systemsprenger. Da spielte er den Sozialarbeiter. In Bad Banks hat man ihn gesehen, im Team von Jana. Und er spielt den Reinhold mit so einer eingeknickten Körperhaltung, mit so einer Fistelstimme. Und man muss sagen, der stiehlt dem Francis, also dem Velket Bungui, der den spielt, eigentlich so ein bisschen die Show. Velket ist selber übrigens auch in Guinea-Bissau geboren, in Portugal und Brasilien hat er gelebt, ganz viel. Heute aber in Berlin. Und er konnte überhaupt kein Deutsch am Anfang der Dreharbeiten. Insofern ist es absolut authentisch in dem Film. Und im Grunde ist jetzt dieser neue Film der Romanvorlage und den anderen beiden Filmen sehr ähnlich auch, aber irgendwie auch ganz anders. 1931 sagt dieser Franz Bieberkopf, ja, für unser Eins ist es ja schwer, so anständig zu bleiben. Das trifft jetzt auf den Francis auch zu. Ich habe mit Burhan Kurbani gesprochen und wollte natürlich schon mal wissen, ob er nicht Manschetten hatte wegen der Vorlagen, vor allem wegen Fassbinder, dem großen RWF.
Ich war da furchtbar ignorant. Also ich habe nie, also ich, vielleicht auch, weil unser Ansatz nie am Klassiker irgendwie gerührt hat. Wir wollten niemals ein Period Piece machen, wo wir mit Rainer Werner in Konflikt geraten wären. Also so sehr ich seine Arbeit schätze, so sehr unterscheide ich mich, glaube ich, auch in der Arbeitsweise und im Stil. Es gab aber schon einen Abend, wo ich, also vor Dreh, und wo ich geträumt habe, ich war auf dem Set, auf meinem Set, und RWF kam vorbei und hat angefangen, Regie zu führen. Und ich, also, und die Leute haben nicht mehr auf mich gehört. Und ich habe dann im Traum die ganze Zeit geschrieben, fick dich, Rainer, lass mich allein, ich, das ist mein Set. Aber das war so der einzige Moment, wo es mich wirklich sehr belastet hat.
Ich finde, die Übersetzung des Romans Berlin-Alexanderplatz in die Jetztzeit ergibt Sinn. Auch, dass die Hauptfigur Franz Bieberkopf jetzt ein Geflüchteter aus Afrika ist und in Berlin Drogen verkauft, in der Hasenheide, obwohl er ja, wie im Roman, ein anständiges Leben führen will, was aber schwer gelingt unter seinen Lebensbedingungen. Das ist eigentlich wenig fiktional, oder?
Für mich hat es viel damit zu tun, dass ich habe zu dem Zeitpunkt schon über 10 Jahre an der Hasenheide gelebt und war halt ständig konfrontiert mit diesem Volkspark Hasenheide, dieser gutbürgerliche Park, wo es einen Minigolfplatz gibt und ein Freilichtkino und ein Streichelzoo und die Menschen mit ihren Familien da durchlaufen und auf der anderen Seite ständig konfrontiert sind mit den leider hauptsächlich subsaharischen Drogendealern. Und es so ein ekelhaftes Ist-Gleichzeichen gibt. Schwarz ist gleich Drogendealer. Und der Gedanke kam mir in den Park und auch nur im Zusammenhang mit diesen Männern. Also ich habe, gute Ideen sind so rar, man hinterfragt die dann nicht und versucht das dann mal auch so auszuarbeiten. Und ich fand einfach die Parallelen zu Franz Bieberkopf, der ja eben auch ausgegrenzt ist, der ein kleinkrimineller Tagelöhner ist, der versucht irgendwie seinen Weg durch Berlin zu machen, der nicht wirklich integriert ist in die Gesellschaft und in seinem parallelen Universum lebt, das so ein bisschen unsichtbar ist für die bürgerliche Mittelschicht. Das habe ich gesehen bei diesen Jungs im Park oder das waren Parallelen, die ich irgendwie für mich übersetzen konnte in den Roman.
Sie, Burhan Kobani, sind in Deutschland geboren, haben in Baden-Württemberg Film studiert. Ihre Eltern aber kamen als politische Flüchtlinge 1979 aus Afghanistan. Also hat die Idee vielleicht auch ein bisschen mit der Geschichte ihrer Eltern zu tun?
Naja, also meine Eltern kamen nach Deutschland mit 2 Koffern und sonst nichts. Sie haben alles hinter sich gelassen und mussten von vorne anfangen. Und ich glaube, dass das bei ihnen so ein Grundtrauma ausgelöst hat, das zu mir durchgesickert ist. Also es macht was mit dir, du kannst das nicht abschütteln. Ich glaube meinen Freunden und den Menschen, die mich lieben, dass sie meinen Phänotyp nicht wahrnehmen und dass sie mich nicht sehen als was Fremdes. Das Ding ist, ich kann es aber für mich selbst nicht abschütteln. Ich unterstelle mein eigenes, also die Wahrnehmung meines eigenen Fremdseins immer dem anderen. Ich kann damit nicht aufhören. Und das ist, wenn ich diese Jungs zum Beispiel in diesem Park sehe, dass sie über ihren Phänotyp Vorurteile auslösen. Da entwickelt sich bei mir Brechreiz, weil dagegen kannst du nichts tun. Du kannst dich nicht umfärben, du kannst nicht irgendwie von heute auf morgen anders aussehen. Vielleicht überspitze ich es auch, weil ich meine Haare selbst rasiere und mich wie ein Hipster anziehe, aber ich lebe das irgendwie in den Figuren meiner Filme irgendwie aus.
Ne? Wie ist Ihr Verhältnis zu Afghanistan heute, falls Sie überhaupt eins haben?
Ich weiß nicht mehr, wer den Roman geschrieben hat. Nach Afghanistan kommt Gott nur zum Weinen. Ich glaube, das fasst die letzten 40 Jahre recht gut zusammen. So. Ich bin aufgewachsen in einer Welt der Anrufe, in der gesagt wurde, dieser Verwandte ist gestorben, dieser Verwandte ist, also ich bin also die ersten 10 Jahre meines Lebens habe ich eigentlich eine Trauerfeier nach der anderen erlebt, gefühlt. Das ist natürlich nicht 1:1 wahr, aber und natürlich bin ich hier geboren, aber ich bin mit Persisch aufgewachsen, peu à peu hat sich auch die afghanische Community in Deutschland gebildet. Ich definiere einen Teil meiner Persönlichkeit als afghanisch und deutsch, so. Aber ich kann nicht anders als heartbroken zu sein, dass wir dabei sind, dieses Land wieder aufzugeben.
Brechreiz, sagten Sie eben. Wie empfinden Sie denn dann die Stimmung in Deutschland heute, gerade als jemand mit Ihrer Familiengeschichte?
Ich will Deutschland nicht verlassen. Ich will hier arbeiten. Ich will hier eine Familie großziehen. Ich will nicht aufgeben, daran zu glauben, dass es wieder besser wird, nachdem es erstmal schlimmer werden muss. Ich mache meine Arbeit. Das haben Sie vielleicht auch schon woanders gelesen. Ich sehe das als meinen Beitrag zum antifaschistischen Widerstand. Also ich finde, wenn man Filme macht, in denen man versucht, den Blick der Menschen umzulenken oder durch eine andere Linse zu führen, dass man dadurch die Möglichkeit von einem Paradigmenwechsel oder einer Umdeutung der eigenen Sicht irgendwie ermöglicht. Und das ist für mich das Gegenteil von dem, was Faschismus macht. Faschismus fokussiert auf ein sehr simples, klares Weltbild, was aber vor allem denen dient, die irgendwie den Blick führen. Und zu sagen, die Welt ist schwarz und weiß, sie ist gut und böse, es sind die und wir, das ist für mich kein differenzierter, demokratischer, pluralistischer Blick. Ich finde es sehr zerstörerisch. Und was ich mache in meiner Arbeit, ist, den Blick zu erweitern, aufzumachen und aber auch immer nur unter der Voraussetzung eines Zuschauers, der mit offenen Augen, offenen Herzen irgendwie in meine Filme reingeht.
Sie haben 2013, 2014, als Pegida und AfD gerade im Aufwind waren, Ihren Film Wir sind jung, wir sind stark über rechte Jugendliche in Rostock-Lichtenhagen zur Zeit der Anschläge 92 gedreht. Die Entwicklung rechter Tendenzen ist ja nicht besser geworden seit dem Film. Haben Sie das damals geahnt?
Also ich bin so davon ausgegangen, dass das wird kurz anschwellen und dann ist es weg. Aber was inzwischen passiert ist, ist glaube ich, dass Deutschland ist nicht das Problem. Es passiert ja überall. Es ist alles zieht in die Extreme und es gibt kaum noch irgendwie Berührungspunkte zwischen den Lagern, die immer extremer werden. Und das Schlimmste für mich als jemand, der Sprache so sehr liebt, wir haben keine Sprache der Uneinigkeit mehr. Also wenn ich im Netz, auf einem Blog oder in einem Kommentarbereich irgendwie nur noch versuche, stärker zu sein, aggressiver zu sein als der andere, die Diskussion zu gewinnen, statt irgendwie eine Art von Konsens zu finden, dann radikalisiert man sich ja automatisch. Und ich mag diesen Begriff der Sprache der Uneinigkeit. Wir verstehen uns nicht, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von etwas, aber wir können trotzdem uns auf ein Vokabular einigen, mit dem wir uns rational unterhalten können und trotzdem irgendwie ein Zusammenleben in der Gesellschaft möglich ist. Wenn wir das aber nicht mehr hinkriegen, dann, das macht mir Angst.
Burhan Kobani über seinen Film Berlin Alexanderplatz, der jetzt ins Kino kommt. Und der Film hat, ja, wie man hört, viel mit seiner eigenen Geschichte zu tun. Der Fremde in der Fremde, sagt er immer, das ist so das Thema in seinen Filmen bisher. Das ist er eben auch selbst, obwohl er in Deutschland geboren wurde. Interessanter Aspekt eigentlich, dass er sagt, er kann das gar nicht loswerden und denkt immer, die anderen, die sehen ihn auf jeden Fall als fremd. Ja, und dieser Film ist echt ein Plädoyer gegen Rassismus und für Diversität. Da gibt es auch so eine ganz wichtige Szene, der Francis, der streift nämlich so immer durchs Berliner Nachtleben. Ja, und da wird man auch so ans Berlin der 20er Jahre erinnert, wo so irgendwie alles ging, anything goes, im Club Neue Welt. Treffen sich alle, die anders sind, die auch fremd sind, zumindest für die bürgerliche Welt.
Dies ist die neue Welt, gebaut aus Dreck und Puderzucker. Wir sind die neuen Deutschen. Wir haben uns für uns entschieden. Die Transe, die schwarze Amazone, der einarmige Bandit. Es ist nicht, was du hast. Es ist, wie du es trägst. Willkommen in der Freakshow.
Ja, die Freakshow im Club Neue Welt. Also was wirklich toll ist an diesem Film, der ist ja sehr politisch, aber gar nicht so mit eingebautem Zeigefinger. Das ist wirklich eine epische, wuchtige, bildgewaltige Gangster-Liebes- und Leidensgeschichte. Die, ich sag das glaube ich schon, auf die Leinwand gehört. Toller Score, ganz super Soundtrack, der ganz viel Atmosphäre auch nochmal gibt dem Film. Also absolute Empfehlung von mir. Okay, ja, ist vielleicht ein bisschen zu lang. Okay, ja, das Ende könnte ich mir ein bisschen anders vorstellen. Aber auch gerade jetzt nochmal mit den Black Lives Matter-Diskussionen und Protesten hat der Film natürlich eine Aktualität, ja, die er sich wahrscheinlich bei der Planung gar nicht vorstellen konnte. Kleiner Tipp noch, bei Arte in der Mediathek kann man bis 7. August noch die Fassbinder-Serie komplett gucken. Ist vielleicht ein interessanter Vergleich, also muss man ja vielleicht nicht ganz gucken. 13 Folgen plus Epilog, aber mal um da so zu gucken, wie da die Figuren angelegt sind. Vor allem dieses Reinhold und Franz-Verhältnis ist eigentlich ganz spannend. Ja, und wie sagt der Reinhold jetzt in der neuen Verfilmung irgendwann, wenn er mit Franzis zusammen in der Badewanne sitzt?
Franzis. Du willst etwas sein, das du nicht sein kannst. Das ist die Fehlschaltung in dir. You want to be good in a world that is böse.
The world is böse. Ja, das war der Corso-Podcast mit Sigrid Fischer. Noch mehr Kunst- und Pop-Themen von uns gibt es in der kostenfreien Deutschlandfunk-Audiothek-App.
Corso. Kunst und Pop.